Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen hier in der guten Stube im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie zu der mittlerweile schon traditionellen samstäglichen Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland. Und jetzt muss ich ganz genau hinschauen, damit ich nichts Falsches sage. Es ist die Nummer 43 vom 26. Oktober 2024 im 92. Jahrgang. Ja, mit diesen Jahrringen im 92. Jahrgang kann es schon mal passieren, dass man die Zahlen und Daten etwas durcheinander bringt. Und das ist mir in letzter Zeit doch mit einer gewissen Häufigkeit passiert. Entweder stimmte das Datum nicht dafür, der Tag, oder der Tag war nicht ganz präzis dafür das Datum richtig. Jetzt, ich verspreche es Ihnen, werde ich genauer in den Kalender blicken, um Ihnen hier auch verlässliche Beschriftungen und Datierungen zu liefern. Es war ja eine hochinteressante Woche für mich mit vielen augenöffnenden Eindrücken in der russischen Millionenstadt Kasan an der Wolga auf einer riesigen Topfebenenfläche, gewaltige geschichtliche Substanz und eben da mitten in dieser Riesenebene, in dieser Topfebene, müsste man sagen, erhebt sich an der Kreuzung der ruhig dahinfließenden Gewässer ein kleiner Hügel. Auf diesem Hügel steht eine Festung, steht ein Kreml, sehr weiß, und in diesem Kreml haben sie eine große, überragende Moschee, sehr interessant, weil ein Kreml ist ja ein Bauwerk aus der orthodoxen Tradition. Der Kreml von Kasan ist gegründet worden von Iwan dem Schrecklichen, also dem Gründer, könnte man sagen, des Moskowiter Russland. Und neben der Moschee hat es auch eine Basilika, also christlich-orthodoxe Religion und muslimische Glaubenshäuser auf engstem Raum in dieser trutzigen Festung da auf dem Hügel von Kasan. Und als ich mir das anschaute, am Abend wunderschön illuminiert, kam mir das Ganze wie ein Symbol für Russland vor. Das ist Russland. Eine Festung der inneren Vielfalt, eine Festung mit einem Pluralismus innen drin, aber eben eine Festung, sozusagen eine Art Garnisonsstaat, der auf diesen riesigen Ebenen sich immer verteidigen musste gegen einfallende Gegner. Und das Land, die Größe, die Dimension des Territoriums war wohl in der russischen Tradition immer auch gleichbedeutend die Währung für Sicherheit. Landgewinn bedeutete Sicherheit, und in diesen gewaltigen Flächen und Geländen hat man dann einen Staat zu errichten versucht und hat das auch geschafft. Und mir fehlt natürlich als Schweizer Kleinstaatler die Begrifflichkeit, auch das Vorstellungsvermögen, sich da hineinzufühlen, was es bedeutet, so einen Staat zu regieren. Aber man muss eben die Länder, die Staaten immer auch und die Völker aus ihrer Geschichte versuchen zu verstehen. Nicht um das zu rechtfertigen, was sie heute machen, aber um ein realistisches Bild davon zu gewinnen. Denn die Geschichte ist sozusagen der Charakter oder prägt den Charakter der Nationen. Und wenn ich nicht weiß, was die existenzielle Situation eines Staates, eines Landes, einer Bevölkerung ist, dann fehlt mir schlichtweg auch das Verständnis, um die politischen Handlungen der jeweiligen Führung richtig einzuordnen. Und ich war in Kasan ja nicht als Tourist, sondern um an dieser BRICS-Konferenz teilzunehmen, ein Anlass, der doch Dutzende von internationalen Belegschaften nach Kasan geführt hat. Übrigens auch fast zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs, sogar der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres war dabei. Er bekam viel Kritik dafür zu hören, aber ich lobe das. Ich fand das gut, dass er da gekommen ist. Damit dokumentierte Guterres, dass er bereit ist, einer sich verändernden Welt mit einer Offenheit gegenüber zu stehen. Und eben nicht als Verfechter da sozusagen eines Blocks, sondern als Vertreter der universellen UNO. Und die BRICS, die wird ja im Westen, das sind eben diese Staaten, Brasilien, Indien, Russland, China, Südafrika, das sind die ursprünglichen Gründerstaaten, mittlerweile auf 9 Mitglieder erweitert, keine weiteren Mitglieder jetzt dazugekommen. Die Türkei bewirbt sich auf der noch etwas zögernden Möglichkeitsliste, steht Saudi-Arabien. Argentinien hat das Beitrittsgesuch zurückgezogen unter Präsident Milei, aber es gibt da ein großes Interesse vieler Länder, da mitzumachen. Und die BRICS-Vertreter, auch der Präsident, haben sich bemüht, das Ganze nicht als irgendwo feindselige Geschichte gegen den Westen zu positionieren. Im Westen allerdings sieht man es ganz anders. Da ist man der Auffassung, das sei nun der endgültige Kampfverband, eine Art Achse des Bösen, eine Art Achse der Autokratien gegen die freie Welt, da der westlichen Demokratien. Diese konfrontativen Töne hat man da nicht so gehört. Es gab dann und wann, blitzte es durch, eine gewisse Frustration bei den Russen, die sich da unverstanden fühlen durch die ganze Entwicklung da der letzten Jahre. Auch Präsident Putin an der Schlussmedienkonferenz, sehr interessant, wie er da auch in der Interaktion mit den Medien sich positioniert hat. Ich habe dazu einen Leitartikel geschrieben. Also kurzum, eine interessante Entwicklung, und durch seine Anwesenheit hat eben Antonio Guterres, und das gilt es meines Erachtens positiv zu beurteilen, zu loben, hat eben Antonio Guterres dem irgendwie auch seinen UNO-Segen gegeben, hat gesagt, doch, das ist interessant, ich schaue mir das an, und das ist doch auch seine Aufgabe in einer Welt, die auseinanderzudriften droht, in Fronten, in Schützengräben, in Schlachtordnungen, braucht es eben diesen übergreifenden UNO-Ansatz. Und wenn ich höre, gerade auch im Westen jetzt diese schrille Kritik an Guterres, dann sehe ich dahinter ein falsches Denken. Denn die Leute, die Guterres kritisieren, die gehen offenbar davon aus, dass die UNO sozusagen eine Zuchtpeitsche in den Händen eines Blocks, einer Weltmacht zu liegen und dort zu dienen habe. Aber das ist eben nicht der Sinn der UNO, und es ist eine geschichtliche Mahnung. Ich habe darüber gesprochen in meiner gestrigen Sendung. Es ist eine geschichtliche Mahnung, dass eben der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg genau daran kaputt gegangen ist, dass er zu stark als Herrschaftsinstrument nur einer Seite, einer Allianz empfunden werden konnte. Und das gilt es tunlichst zu vermeiden. Und darum ist die Kritik an Guterres völlig irregeleitet, völlig jenseits, und zeigt meines Erachtens einfach das falsche, konfrontative Denken, leider vor allem auch da in westlicher Hinsicht. Unsere Medien spielen diesen BRICS-Gipfel natürlich herunter. Heute Morgen, ich habe geschaut, ist er kaum noch ein Thema. Man fast zwanghaft versucht man hier das Ganze mit Geringschätzung wegzuwischen. Ich fand es hochinteressant. Ich fand es natürlich interessant aufgrund der Hundertschaften auch der Journalisten, die dort waren, übrigens auch aus Deutschland, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, China, dann noch die Gelegenheit, dem chinesischen Fernsehen ein kurzes Interview zu geben als Schweizer. Die Medien und die Politiker, die Gäste waren stark voneinander abgeschirmt in einem Kongresszentrum, das in der Nähe des Flughafens sich befand. Aber es gab Medienkonferenzen, es gab einen Austausch, und es gab doch gewisse Kontakte und Möglichkeiten. Aber ungeachtet all dessen, einfach interessant, da einmal zu beobachten, wie sich das Ganze darstellt. Mein übergreifender Eindruck war, massive Sicherheitsvorkehrungen, verständlich in Zeiten von Kriegen. Ein existenzieller Ernst durchwehte diesen Anlass. Man hat es auch an der Schlusskonferenz der Medien gesehen, als Präsident Putin, wie ich meine, sehr eloquent und auch auf die kritischen Fragen westlicher Journalisten eingehend darauf hingewiesen hat, dass sein Auftrag darin bestehe, Sicherheit und Fortbestand Russlands zu garantieren. Also hier geht es nicht einfach nur um ein Kaffeekränzchen zur besseren wirtschaftlichen Zusammenarbeit, sondern man spürt bei den Russen, man spürt bei Putin einen großen Ernst auch im Auftritt. Und das wird nicht einfach auf die leichte Schulter genommen, was da passiert. Und das ist auch angemessen der Situation, denn wir haben Krieg und Russland ist ein ganz wichtiger Faktor natürlich in diesem Krieg. Es wird gestorben, es gibt Tote, es gibt fürchterliche Nachrichten, und beide Seiten neigen natürlich dazu, im Lichte ihrer Propaganda quasi die Wahrheit für sich zu beanspruchen. Als bescheidener Schweizer sage ich einfach, bleiben wir etwas zurückhaltend. Kriege hat es immer gegeben. Jeder Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und bevor wir uns damit Propagandafloskeln begnügen, ja, das sei eine Zeitenwende und Putin geradezu ein neuer Hitler und das Böse sitzt allein in Moskau. Ich meine, diese Mickey-Maus-Sicht, auf die Weltgeschichte. Entschuldigung, die ist einfach unterkomplex. Das ist nicht eine Reduktion der Komplexität, sondern das ist geradezu eine Violation der Komplexität, also eine Verrenkung und Entstellung der Komplexität eben im Sinne der gewünschten Propagandaabteilungen. Und die Naivität, dass man im Westen eben keine Propaganda habe, sondern hier sei man eben im Bund mit der Wahrheit und mit den Kräften der Geschichte und des Fortschritts, das ist natürlich Mumpitz. Genauso wenig wie die Russen beanspruchen können, ihre einseitige Sicht als Wahrheit zu verkaufen. Und umso wichtiger ist es ja, dass diese Organisationen, diese Staaten zusammenkommen, um miteinander zu reden. Und die BRICS, auch eine für mich interessante Beobachtung, haben eben ganz unterschiedliche Agenden und Interessen. Da gibt es eben Länder, die wollen keine Konfrontation mit den USA. Die Russen sind natürlich stärker daran interessiert, diesen BRICS auch als Resonanz und vielleicht Machtkörper gegen den Westen zu positionieren, aber da machen dann die Chinesen nicht mit, die Brasilianer machen nicht mit, auch die Inder machen auf keinen Fall mit. Und jetzt hat man neue Mitglieder hineingenommen, das hat auch zu Irritationen geführt, der Iran beispielsweise, da sind jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate gar nicht erfreut, gibt Spannungen, man merkt das und auch das Schlusskommuniqué, ich habe darüber gesprochen, 133 Punkte, das zeigt ja, dass das nicht ein monolithischer Block ist. Ich würde mir ja Sorgen machen, wenn die sich auf ein 5-Punkte-Programm hätten einigen können, dann wäre das gewissermaßen ein von einem stählernen Willen regiertes Bündnis, quasi eine Kampfallianz, aber es ist eben ein noch, wie man vielleicht sagen könnte, ziemlich gäriger Haufen, der sich eben nicht auf so ein griffiges Programm einigen konnte. Mein Plädoyer, ich bin kein BRICS-Experte, aber ich sage Ihnen, das ist interessant, was passiert. Und es ist doch spannend, wenn wir sehen, dass in einer Welt, in der sich die Konfrontationsstimmung verschärft, dass es gleichzeitig Entwicklungen gibt, die sich dem entziehen. Und das ist ja auch verständlich, wenn die Amerikaner aufgrund dieses Erfolgs über die letzten Jahrzehnte stark dominiert haben und da eben auch Fehler gemacht haben, die Russen arrogant behandelt haben, die Sicherheitsinteressen der Russen nicht berücksichtigt haben bei ihrer NATO Osterweiterung, für die es ja auch gute Gründe gibt. Ich will das auch nicht einfach pauschal und im Bausch und Bogen wegdrücken. Natürlich gibt es da auch Bedürfnisse, natürlich schauen da die Russen auch etwas zu wenig kritisch in ihre eigene Geschichte, aber am Ende des Tages müssen Staaten ihre wechselseitigen Interessen eben zur Kenntnis nehmen. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, mich interessiert das nicht, was die Russen zu sagen haben, sie haben ja den Kalten Krieg verloren. Das ist ein Rezept fürs Desaster und darum sehe ich die Aufgabe von mir jetzt nicht darin, diese selbstmeichlerischen westlichen Narrative da zu bedienen, sondern man muss eben auch immer wieder den Balken im eigenen Auge in den Blick nehmen. Putins Gipfel der Verständigung, die Konferenz von Kasan war ein Erfolg für Russlands Präsidenten. Das Fazit, das ich da ziehe und viele weitere Fragen werden da angesprochen in diesem Zusammenhang. Unsere Medien berichten vor allem über die angebliche Enttäuschung, dass da keine weitreichenden Beschlüsse gefasst wurden, aber sie verkennen, dass die wichtigste Botschaft der BRICS darin besteht, dass es die BRICS überhaupt gibt und anstatt sich jetzt gleich wieder überheblich zurückzulehnen und da etwas höhnisch lächelnd sich zu verbreiten und die Schuhe abzuputzen, müsste doch der Westen kritisch in den Spiegel schauen und sagen, ja, warum gibt's denn die eigentlich? Wenn wir mit unseren Freiheits- und Demokratie- und Friedensschalmeien und unserer ganzen zivilisatorischen angeblichen Überlegenheit so attraktiv wären, ja, warum gelingt es dann nicht, all diese Länder, die jetzt bei den BRICS mitmachen und auch um einen Beitritt sich bemühen, warum gelingt es denn eigentlich nicht, diese Länder sozusagen exklusiv hinter die amerikanische Fahne zu bringen? Das ist ja die Absicht der westlichen Strategen. Die haben sich eben auch verrechnet. Putin hat sich auch verrechnet. Der wollte doch nie einen so langjährigen Krieg hier entfesseln. Der glaubte, das Ganze sei relativ im Handumdrehen zu machen mit einer Art Schockangriff, den Präsidenten der Ukraine an den Verhandlungstisch bringen. Das ist ihm ja auch gelungen im April 22. Aber Putin hat natürlich unterschätzt einerseits die Widerstandskraft der Ukrainer, auch die bewundernswerte militärische Rückschlagskapazität und vor allem unterschätzt er sträflich die Bereitschaft der westlichen Mächte, diese Ukraine zu unterstützen. Da haben sie sich verrechnet. Aber der Westen hat sich eben auch verrechnet. Und anstatt, dass jetzt beide sich in ihrer Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit auf die Schultern klopfen, wäre es doch angezeigt, endlich in Gespräche einzusteigen. So wie ich Putin wahrgenommen habe in diesen Auftritten, hat er von sich aus deklariert, ich bin bereit zu diskutieren auf der Grundlage der Realitäten. Ich verweigere kein Gespräch, auch den Amerikanern gegenüber nicht, selbstverständlich. Wir sind da, wir bemühen uns da, unsere Sicherheit zu gewährleisten und wir werden, das sagt er einem BBC-Journalisten, wir werden auch unsere Ziele erreichen. Keine Sorge, merkt er da einigermaßen ironisch an. Also ein, wie ich meine, insgesamt souverän wirkender russischer Präsident, da die Ferndiagnostiker sind ja seit Jahren damit beschäftigt, ihm irgendwelche Krankheiten anzudichten oder aufgrund von bestimmten Körperticks oder Eigenheiten nachweisen zu glauben, dass er da am Rande des physischen und mentalen Kollapses steht. Also davon habe ich nicht viel gesehen. Und vor allem eindrücklich, schauen Sie sich das an, das ist im Internet zu besichtigen, diese Schlussmedienkonferenz. Da waren gar keine Fragen geplant, Putin hat es trotzdem gemacht. Und dann fast eine Stunde oder ziemlich genau eine Stunde lang hat er da freihändig Auskunft gegeben und auch westliche Medien konnten kritische Fragen stellen. Und Putin hat die Situation benutzt, um aus seiner Sicht, aber eben nicht, das fand ich interessant, in einer agitierten und kämpferischen, ja fast kriegerischen Rhetorik Auskunft zu geben. Klar, ab und zu war Sarkasmus dabei, auch etwas sardonischer Humor, aber insgesamt hat da ein Mann gesprochen, der sich zutiefst missverstanden fühlt, vor allem durch den Westen. Er warf dann rhetorisch in den Raum, ist es fair, wenn der Westen eine Regierung eben in der Ukraine, in Kiew 2014 bei einem Staatsstreich stürzt, ist es fair, wenn man das eigene militärische Bündnis immer näher an die russische Grenze heranschiebt? Was hätten wir tun sollen? Man hörte nicht auf uns, man schlug unsere Bedenken, unsere Befürchtungen, auch unsere Mahnungen und Warnungen in den Wind. Mit anderen Worten, ich konnte gar nicht anders. Ihr habt mich ja in diese unangenehme, fürchterliche Situation hineingebracht. Ich weiß, das gilt natürlich bei uns als reine Propaganda in diesen selbstherrlichen Falkenzirkeln, aber das ist einfach gefährlich und ich plädiere hier immer wieder für Gespräch, Verständigung und eben auch die Bereitschaft, dem anderen einen Punkt der Wahrheit zuzugestehen. Der BRICS-Gipfel, das große Thema Amerika der Fantasten, 500 Jahre Realitätsverlust, eine trotzige Liebeserklärung des renommierten amerikanischen Publizisten Kurt Anderson, das Palästina Europas, er verehrt Lenin und hofft auf Putins Sturz, Historiker Jaroslav Rützak über seine Ukraine. Sie sehen also immer der digitale Doppelblick in der Weltwoche. Wir machen eben keinen Gottesdienst, wir verkünden kein Evangelium der Politik und nur eine Meinung und alles, was unserer Meinung widerspricht, muss gecancelt werden. Nein, wir setzen uns eben ein für Streikkultur, Auseinandersetzung, Rede und Gegenrede und selbstverständlich können Sie sich bei der Weltwoche immer darauf verlassen, dass wir Gegensteuer geben zum Establishment, dass wir hinterfragen und kritisieren, was da an Mainstream-Narrativen herumgeistert, kritiklos nachgeplappert wird, weil eben leider sehr viele Medien bei ihrem Auftrag versagen, die Macht in Frage zu stellen. Viele Journalisten, viele Medienhäuser sind zu Glackhören der Mächtigen geworden, gerade auch bei uns, bilden sich aber ein, Robin Hoods der Rebellion und des Widerstands zu sein, gar nicht realisierend, dass sie da im Grunde nur das nachbeten, was ja sozusagen die Obrigkeit vorgestanzt hat. Dilettanten für Deutschland, die Grünen und ihre Projekte, Alexander Wendt mit einer Recherche und Anne Applebaum, Gesinnungskriegerin holt Friedenspreis. Wir beschäftigen uns etwas mit einer tiefen Sondierung mit dieser wichtigen Denkerin der Gegenwart, die gerade in den deutschen Medien eine starke Präsenz hat und deren Aussagen auch zu diesem Krieg, diese ganze falkische, kriegerische Konfrontationsstimmung mit dem tatsächlich von ihr verbreiteten erklärten Ziel, es brauche jetzt einen Regimewechsel in Moskau, das wird ausgezeichnet mit dem Friedenspreis. Das sind Szenarien, wenn man das in die Wirklichkeit umsetzt, dann hätten wir einen Atomkrieg in Europa. Mit so etwas bekommen Sie heute einen Friedenspreis. Also da lohnt sich schon eine etwas vertiefte kritische Auseinandersetzung, die mein Kollege Dr. Philipp Gut hier anbringt. Selbsthilfegruppe BRICS, das ist mein Titel zum Editorial, eben mit einer Analyse des Auftritts des russischen Präsidenten vor den Medien. Die Selbsthilfegruppe, die Selbsthilfeorganisation. Ja, viele im Westen haben das Gefühl, da formiere sich eben eine übel rotierende Achse des Bösen. Ich sage, die BRICS scheinen mir eher eine Art Selbsthilfeorganisation zu sein, ein etwas anarchischer Verbund. Was ich noch mitnehme von diesem Gipfel, ist die enorme umwerfende Freundlichkeit der Russen. Klar, das Ganze musste natürlich von den Sicherheitsvorkehrungen sehr streng gehandhabt werden. Wir haben Krieg, das hätte sich Putin niemals leisten können, hier ein Debakel zuzulassen. Aber trotz allem, trotz der sehr engmaschigen auch Sicherheitsdispositive, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, du bist da in einer Kriegskaserne angekommen. Das war nicht der Fall. Auch die Sicherheitsleute, sehr freundlich. Und wenn ich sagte Schweizaria, also Schweiz, dann leuchteten die Augen. Dann zauberte sich wie von selbst den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht. Obwohl ja auch die Schweiz als westliches Land mit den EU-Sanktionen, die wir dummerweise 1:1 übernommen haben, uns in letzter Zeit allerdings davor distanziert. Ja, da sieht man, dass man uns freundlich begegnet und nicht einfach in so einem Groll und zum Teil so feindselig wie bei uns die Russen zusammengestampft und zusammengeputzt werden, wenn sie sich da outen, gecancelt und ausgeschlossen. Das habe ich da nicht erlebt. Jetzt sagen Sie mir, das ist Kasan. Ja, das ist auch nicht ganz Russland, das stimmt. Aber das ist mein subjektiver, authentischer Eindruck. Und zwar nicht im Gespräch, damit alles nur offiziellen, sondern auch in verschiedenen Bereichen der Stadt. Das Zweite, was ich mitnehme, interessant. Also im eigentlichen Zentrum spielt der Krieg in der Ukraine keine große Rolle. Also Sie haben da nicht irgendwelche Plakate gesehen, Anwerbeplakate der russischen Armee. Aber ein Journalist, den ich schätze, der auch sehr kritisch ist gegenüber der russischen Regierung. Er hat mir erzählt, etwas außerhalb da der Innenstadt sei bei den Aushebungsbüros, seien die jungen Russen Schlange gestanden, um sich freiwillig zu melden für den Krieg in der Ukraine. Der konnte das fast nicht glauben, der traute seinen Augen nicht. Ich verrate jetzt nicht, wer mir das gesagt hat, aber ich werde ganz genau schauen, ob das dann in einem Beitrag des betreffenden Senders auch gesagt wird oder ob das gewissermaßen der Zensur oder der Selbstzensur zum Opfer fällt. Aber solche Begegnungen, solche Begebenheiten hat man eben auch aufschnappen können. Hochinteressant, also der Glaube, dass da irgendwo eine Art Massenexodus und Absetzung von Putin stattfindet, das ist reines Wunschdenken. Wir haben gerade kürzlich von einem unabhängigen Institut veröffentlicht, dass 78% der Russen für Putin sind. Also die Weltwoche hier mit stolzen, ja, wie viele Seiten sind sie insgesamt, mit über 60 Seiten hier, E-Paper, gehen wir an den Start, viel Kultur, natürlich Politik, international, blockfreies Denken ohne Schützengräben und Inquisitorengesichter, eben nicht die engen Unterhosen, sondern etwas der hoffentlich große Atem, digitale Frischluft aus den Bergen. Und wir haben noch eine gute Nachricht für Sie. Seit neuestem können Sie das auch als PDF sich ausdrucken. Dann haben Sie eben auch eine Art geprintete Weltwoche, wenn Sie einen Farbdrucker haben, in schöner Qualität, können Sie das Blatt auch so lesen. Aber wir bieten das Ihnen ja auch als E-Paper an, wenn Sie ein iPad haben und so weiter. Wunderbar, sehr schön zugänglich. Sichern Sie sich doch ein Abo, würde mich freuen, auf www.weltwoche.de oder aber im App Store Weltwoche Deutschland, da finden Sie viele attraktive Angebote. Das nun in der gebotenen Kürze und Ausführlichkeit meine samstägliche Vorschau auf die internationale Ausgabe der Weltwoche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es freut mich, dass Sie hier zugeschaut haben. Wer immer jetzt noch dabei ist, ein tolles Wochenende. Bis bald. Ich melde mich zurück.